Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ahoi, herzlich willkommen zur inzwischen 9. Episode von Die Botschaft. Das geht alles total in die richtige Richtung. Das ist großartig, das macht riesigen Spaß. Und es wird extrem spannend, also weil das hier wird die letzte Folge sein, die so richtig klassisch wie die letzten Folgen mehr oder weniger an Land entstehen wird, weil nächste Woche werden wir mit einem ziemlich fett beladenen Auto nach Heiligenhafen fahren. Am Freitag werden dann da die ganzen Sachen aufs Boot schmeißen, am Samstag noch so ein paar Sachen schrauben, einkaufen gehen, ein bisschen gucken, wie wird das Wetter überhaupt. Und wenn alles gut geht, dann werden wir am Sonntag dann endlich lossegeln. Da freue ich mich sehr drauf. Bin aber, will ich auch nicht verhehlen, natürlich auch aufgeregt, weil das ist schon ein ganz schönes Brett, was wir uns da vorgenommen haben. Und die letzte Folge von Land aus, die möchte ich jetzt dazu nutzen, um einen Aspekt des Segelns so ein bisschen mehr zu beleuchten, den auch jeder kennt. Das sind nämlich die Bücher über Segeln. Da gibt es einmal die technischen, eher technisch gehaltenen, die sich mit den ganzen Fragen beschäftigen, die das Segeln eben auch so spannend machen. Wie halte ich mein Boot in Schuss? Wie wird mein Boot schneller? Wie erkenne ich, dass schlechtes Wetter kommt? Also das ganze Programm. Aber da gibt es auch eine ganz andere Ebene, und das ist eben die, was passiert eigentlich mit uns selbst, mit dem Menschen, der auf diesem Boot sitzt, wenn wir dann auf dem Wasser sind. Also das kennt vielleicht jeder, der schon mal den Mut hatte, so auf so ein Boot raufzuhüpfen und dann nach draußen zu fahren, rauszufahren. Das ist ganz merkwürdig. Man kommt dann zurück und war vielleicht gar nicht so lange unterwegs, aber jedes Mal, wenn man zurück an den Steg kommt, hat man das Gefühl, man war eigentlich im Urlaub. Und einer, der sich mit diesen Aspekten ziemlich auseinandergesetzt hat, ist Marc Bielefeld. Der hat sehr viele Bücher übers Segeln geschrieben. Marc, grüß dich, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Micha. Danke für das Gespräch.
Du hast mehrere Bücher geschrieben, also zum Beispiel Den Wind im Gepäck, das ist 2016 erschienen. Ich glaube, Gebrauchsanweisung fürs Segeln auch, ne? Auch 2016.
Ja, soweit ich mich daran erinnere, sind die Gebrauchsanweisungen auch in dem Jahr rausgekommen. Wobei wichtig zu sagen ist natürlich, dass es Gebrauchsanweisungen in An- und Abführung sind. Also das ist ein bisschen anders gemeint. Das ist kein Sachbuch in dem Sinne,
genau.
Wie man Knoten steckt, wie man ablegt, sondern es ist eher eine hoffentlich vielfältige Betrachtung des Segelns.
Ja, offensichtlich, also vielfältig ist sie, das hat mir daran sehr gefallen. Offensichtlich war dieses Jahr 2016 für dich ein sehr produktives Jahr. Offensichtlich, wenn ich das jetzt richtig einschätze, hast du da sehr viel Zeit auf dem Boot verbracht.
Ja, wenn die 2016 rauskamen, die Bücher, heißt es natürlich, dass man sie vorher geschrieben hat.
Ah, okay, dann war 2015 dieses Jahr.
Ja, also die Jahre auf dem Boot, die ich wirklich an denen ich sehr viel Zeit auf dem Boot verbracht habe, also wirklich auf dem Boot gelebt habe. Das waren, glaube ich, 2012, 13, 14, 15. Ja. Da habe ich 2015 bestimmt sehr lange und sehr oft an Bord gesessen und nicht gesegelt, sondern geschrieben.
Das machst du ja sowieso. Du bist jetzt nicht so der, also das ist der Eindruck, den man zumindest bekommt, wenn man deine Bücher liest. Wir kennen uns ja nicht persönlich. Du bist weniger der Meilenfresser, sondern mehr derjenige, der das einfach genießt, da so auf dem Wasser zu sein und das auf sich auch wirken zu lassen, oder?
Das stimmt absolut. Also ich würde mich als klassischen Küstensegler bezeichnen, also bestimmt kein Hochseesegler. Also es geht nicht über die großen Ozeane, aber viel an den Küsten entlang. Das längste, was ich am Stück verbracht habe, waren 3 Tage, 3 Nächte von der Ostküste Schottlands bis nach Dänemark. Da ging es quer über die Nordsee, aber ansonsten viel auf den Ostsee-Gewässern. Also von Schweden, Dänemark, deutsche Küste hin und her. Und da sind ja überall schöne Häfen. Und da kann man sich schön zurückziehen, kann arbeiten, kann auch viel ankern, je nach Wind und Wetter, und kann seiner Arbeit nachgehen und ist trotzdem in Landnähe und trotzdem sehr weit weg vom Landgeschehen.
Und in deinen Büchern kommt das immer so sehr schön zum Tragen. Du bist diese Ruhe, die einen dann da so allmählich so in Besitz nimmt. Also vielleicht kann man das so sagen. Also so kenne ich das auch, dass man sozusagen das Drumherum, sein sonstiges Leben, das lässt man so ein bisschen hinter sich. Das ist irgendwie an Land geblieben. Man ist da in einem völlig anderen Kosmos unterwegs und hat dann auch tatsächlich, finde ich, so ein bisschen eine etwas veränderte Wahrnehmung. Ich fand da sehr schön, du hast beschrieben, ich glaube, es war dein Neffe, der immer mit dir mitgesegelt ist. Und du hast sehr schön beschrieben, wie der sich sozusagen dem Segeln eigentlich dann so allmählich angenähert hat.
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen und ich habe es auch zumindest versucht zu beschreiben. Der Satz, der mir gerade in den Kopf kommt, heißt: Sobald ich mein Boot betrete, beruhigt sich mein Blut. Und ich glaube, das kennen viele Segler. Das Boot ist wie so ein, ja, es ist viel, es ist wie ein Kokon, auf dem man sich begibt. Da herrschen plötzlich andere Gesetze, es ist alles viel kleiner, aber auch viel größer, weil man ja den Himmel über dem Kopf hat und kein Dach, zumindest wenn man rausgeht. Da passiert was. Das kann man nur versuchen zu beschreiben. Man ist plötzlich wirklich in einer anderen Sphäre, in einer anderen Welt. Da zählen plötzlich ganz andere Dinge. Man hat viel weniger um sich und kann sein ganzes Zuhause, wenn das Boot es erlaubt.
Ja, das heißt, ich finde, also du bist da sehr bescheiden, so wie du das jetzt ausdrückst. Ich finde, du hast das sehr gut beschrieben, den Aufenthalt, der Aufenthalt auf dem Boot als so eine Art Tiefenentspannungstherapie.
Es tut gut, sich dem Rhythmus des Körpers hinzugeben, ihm nachzugeben, einfach so. Zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tages- und Nachtstunde. Das geht nicht immer, aber hier geht es oft genug. Und ich kann Ihnen sagen, was ich an diesem einfachen Dasein an Bord eines Segelschiffs mehr schätze als alles andere. Mehr als alles Geld und alle Rekorde. Es ist nicht das Segeln selbst. Es ist die Abwesenheit einer lauten Welt. Eine sonderbare und wunderbare Ruhe umfängt mich hier, strömt vom Boot über in mein Blut und in meinen Schädel. Ja, genau darum mag ich diese komischen Dinger namens Segelboote am meisten. Und jeder Hausarzt sollte jedem Nervenbündel dieses schwimmende Medikament einmal verschreiben.
Großartig, da freut sich, glaube ich, jede Krankenkasse über diesen Tipp.
Ja, wenn sie das machen würden und die Leute würden es wahrnehmen, dann müssten sie viel Geld zahlen, aber würden vielleicht auch viel Geld einsparen. Nein, es wirkt wirklich auf eine bestimmte Art und Weise sehr beruhigend, finde ich zumindest. Aber das geht, denke ich, vielen Seglern so. Also ich habe es ja nicht umsonst als schwimmendes Kloster bezeichnet, so ein Ding namens Segelboot.
Ja, das ist die positive Seite. Siehst du auch die negative, dass man sich da so ein bisschen verlieren kann und quasi dann vielleicht auch tatsächlich den Bezug zur Realität so ein bisschen verliert?
Ich glaube unbedingt, dass diese Gefahr besteht. Ich glaube, man kennt das auch von vielen, vielen Weltumseglern, Aussteiger, Leute, die wirklich jahrelang auf ihren Booten leben. Ganz, ja, also ich glaube, man braucht einfach eine Aufgabe.
Ja.
Das ist vielleicht auch im Landleben so. Ohne Aufgabe kann man vergammeln, kann sich einfach sinnlos dem Tag hingeben. Die Aufgabe kann natürlich in vielem bestehen. Das Segeln selbst ist ja eine ungeheure Aufgabe. Also ich glaube, wer um die Welt segelt, hat alle Hände voll zu tun und wünscht sich häufig eine dritte Hand zu haben. Da muss
Ja.
man sich ums Boot kümmern, man muss navigieren, man muss sehen, wie das Wetter wird und so weiter. Also es ist eine Dauerbeschäftigung. Bei meinem Leben an Bord war es vor allem die Arbeit, der ich nachgegangen bin.
Ja, das finde ich ganz interessant, weil dieses Verlieren, also jeder, der schon mal segeltechnisch so ein bisschen länger rumgefahren ist, hat dann auch schon mal Menschen getroffen, denen man das auch einfach angesehen hat, dass die so ein bisschen lost sind. Das kann ja verschiedenste Gründe haben. Also in der Karibik ist mir mal jemand begegnet, bei dem hatte ich so das Gefühl, der hat sich seinen großen Traum verwirklicht, so eine Weltumsegelung mit allem Pipapo. Und offensichtlich ist ihm irgendwann also die Lust ausgegangen, zurückzukehren, aber irgendwann war eben auch das Geld alle. Ja, und dann ist man so ein bisschen erstmal vielleicht auch so in einer Position, wo man dann nicht mehr alle Freiheitsgrade zu allen möglichen Entscheidungen hat, die man eigentlich gerne treffen wollen würde. Bei dir ist es jetzt ja so, du hast dir die Aufgabe im Grunde genommen ja dann selber gestellt und hast eben sozusagen angefangen, Bücher zu schreiben auf dem Boot, die sozusagen dann auch durchströmt sind von dieser Atmosphäre an Bord. Wie bist du denn darauf gekommen?
Naja, es waren nicht nur die Bücher. Ich lebe ja davon, Artikel zu schreiben, vorrangig für Magazine, ab und zu für Zeitungen.
Ja.
Und man hat da jede Menge zu tun. Wenn es zum Buch kommt, hat man noch mehr zu tun, weil es geht um die Anschläge, um die Zeichen. Und das ist tatsächlich eine sehr konkrete Aufgabe, für die man nicht so viel braucht. Man braucht natürlich seinen Kopf, man braucht zum Glück einen Laptop, die es heute gibt. Da ist man unabhängig, man braucht ein bisschen Strom. Man braucht vor allem seine Ruhe zum Schreiben. Und so ergab sich der Zustand, dass es einfach noch wesentlich produktiver war. Also wenn man mal in Büchern rechnet, da kommt man schon mal auf 500, 600, 700.000 Zeichen pro Buch. Wer schreibt und wer beruflich schreibt, weiß, dass es eine gehörige Anzahl von Anschlägen ist.
Ja.
Also da bin ich auf 1 Million gedruckter Zeichen gekommen, mindestens innerhalb einer Saison von 6 bis 8 Monaten. Da ist man gar nicht so viel am Segeln, natürlich auch und genug, aber man sitzt viel unter Deck und hat einfach verdammt viel zu arbeiten. Und das, denke ich, ist ganz gut, weil sonst kann man natürlich zu so einem Bootspenner werden, der einfach im Hafen rumgammelt und nicht duscht und er wird dreckig und das Boot verwahrlost. Das kostet ja auch Geld. Also die Arbeit, welcher Form auch immer, ich glaube, die kann nicht schaden, auch an Bord nicht.
Und musstest du dich da manchmal dann auch selber so ein bisschen zur Ordnung rufen, weil du so dann dich dem vielleicht dann zu sehr diesem einfach da irgendwo sein und das alles so ein bisschen so betrachten dann hingegeben hast?
Also was die Arbeit angeht, bestimmt nicht, weil als freier Journalist, als freier Autor, hat man sich über die Jahre da, wenn man überlebt hat, ja, da hat man eine hauseigene Peitsche im Nacken, die einen schon morgens aus dem Bett treibt. Da kommt man gar nicht drum rum. Das Konto
Ja.
erzählt einem ganz schnell, dass man besser weiterschreibt.
Ja.
Aber man muss sich schon auch ein bisschen zusammenreißen, dass man sich auch mal regelmäßig rasiert oder auch mal ein neues T-Shirt anzieht, weil da ist ja niemand. Da ist niemand, der einen beobachtet, der mit in der Koje liegt, zumindest nicht
Ja.
ständig. Also man muss hier und da einfach ein bisschen sich pflegen, die Arbeit pflegen und das, denke ich, gehört dazu, wie aber auch im Haushalt. Ich glaube, es gibt Leute, die nicht jeden Tag ins Büro müssen, die laufen auch im Jogginganzug rum. Also man kann sich
Ja.
schon mal ein frisches Hemd anziehen zwischendurch, aber nicht jeden Tag. Das kann auch mal einmal die Woche sein. Das reicht auf dem Boot.
Ja, wer in Jogginghose rumläuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, hat Karl Lagerfeld schon gesagt, der kürzlich ja verstorben ist. Und ich finde, das beschreibt es wirklich ganz gut, dieses, man muss so eine innere Peitsche haben, nicht nur um seinen Job zu machen, sondern auch um sich selber so ein bisschen auf Trab zu halten. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte letztes Jahr das Privileg, da durfte ich ein paar Wochen in der Karibik segeln und da habe ich sozusagen von Woche zu Woche gemerkt, wie ich immer langsamer wurde und am Ende eigentlich fast gar nicht mehr in der Lage war, an Land irgendwie noch größere Strecken zurückzulegen, weil ich einfach so unfassbar langsam geworden bin. Also so diese Totalentschleunigung, die man dann physisch auch total spürt. Du hast ja auch diese transzendentale Komponente der Segelei sehr schön beschrieben. Da würde ich jetzt gerne auch mal ganz kurz einen Text vorlesen, wenn es recht ist.
Alles ist leicht, hat man es erst einmal durchleuchtet und kapiert. Doch das Spiel mit dem Wind ist eben nicht so einfach zu begreifen. Man muss es spüren, fühlen. Es ist ein bisschen wie Schach auf dem Wasser. Nur, dass die Figuren unsichtbar sind, so durchsichtig wie der Wind. Wie stelle ich die Segel bei welchem Kurs zu ihm? Was macht das Boot, wenn ich abfalle, anlufe? Wann kommt der Wind von hinten, von achtern und wann von vorn? Wann beginnen die Segel im Wind zu flattern, zu killen? Wann und wie drehe ich den Hintern des Boots durch den Wind und mache eine Halse? Wann wiederum zirkele ich seine Nase durch die Brise und wende? Man kann da viel erklären, viel dozieren, aber der Wind mag das nicht. Er mag keine Theorie. Er appelliert nicht an den Verstand. Der Wind will eher vom Bauch verstanden werden. Von deinen Nackenhaaren, von Nase und Eingeweiden. Deine klammen Finger müssen ihn kapieren, dein nasses, zerzaustes Haar auf dem Kopf, wenn er dir durch die Mütze fegt. Einen kleinen sechsten Sinn verlangt der Wind von dir. Den musst du erst einmal schüren und dann schärfen. Es dauert. Du brauchst Geduld. Ein kleines, aber fantastisches Wunder.
Das fand ich tatsächlich sehr, sehr poetisch beschrieben. Und es stimmt aber tatsächlich auch, je mehr man dann so segelt, man merkt irgendwie so, dass immer mehr eigentlich intuitiv passiert, oder?
Ja, das denke ich schon. Also man gewöhnt sich ja irgendwann an das Boot selbst, wie der Wind einfällt, wie man die Segel stellt. Gut, es gibt immer noch Theorie. Wie stellt man dann die Blöcke ein, den Winkel der Schoten und so weiter. Also es gibt ja unendlich viel zu fummeln. Das geht wirklich in Zentimeterbereich an so einem Boot, ja, wenn man es auf die Spitze treibt. Ich glaube, ich habe es so beschrieben im Buch, es ist einfach, oder die Leute, die es kapiert haben, verstehen nicht, dass man es nicht kapieren kann, weil sie es eben kapiert haben. Ja, so geht es mit allem. Ich erinnere mich an den Matheunterricht. Wenn man es einmal raus hat, ja, dann ist das Mirakel davon, man weiß, wie es begreift, wie es funktioniert. So ist es mit dem Wind auch. Und ich weiß, wie schwierig es ist, den Leuten das zu erklären, wie sie die Segel stellen, wo überhaupt der Wind herkommt, dass er drehen kann, der scheinbare Wind, der echte Wind und so weiter und so fort. Klar, irgendwann ist es ein Automatismus, wie ein Pilot ein Flugzeug landet, der denkt auch nicht mehr drüber nach, der sieht die Landebahn und weiß, wie hoch er ist. Aber aller Anfang ist schwer und sehr mystisch beim Segeln, vor allem was den Wind betrifft.
Das ist wie beim Fahrradfahren, ne? Im Grunde genommen, da denkt man auch überhaupt nicht mehr drüber nach, sondern man macht es einfach, man setzt sich auf so ein Fahrrad und fährt los und denkt nicht mehr darüber nach, wie halte ich mein Gleichgewicht, wie bremse ich, wie reagiere ich, wenn ich in die Kurve fahre, sondern das geht sozusagen in einen über und dasselbe passiert beim Segeln eben auch. Also ich habe das bei mir selber auch festgestellt. Ich bin jetzt nicht so ein Die-Hard-Segler, der schon mit 8 Jahren auf einem Optimisten angefangen hat. Ich bin erst relativ spät zum Segeln gekommen, so mit Anfang 40. Aber da hat es mich dann auch gleich voll erwischt, also weil ich so gemerkt habe, oh, das ist ein Kosmos, der interessiert mich total. Und ich habe tatsächlich dann eben genau diese Entwicklung durchgemacht, die du da aber eben in Worte gefasst hast, ne? Also ich hab die ja nie in Worte gefasst, und als ich dein Buch da gelesen habe, habe ich gedacht, ja, stimmt, genau so ist es, ne? Und das schätze ich tatsächlich an dem Buch sehr, dass es irgendwie so eine ganz gelungene Reflexion über das Segeln ist, die so eine gewisse Allgemeingültigkeit eben hat, die über das persönliche Empfinden tatsächlich so hinausgeht. Hast du das Gefühl, dass das Segeln und das Leben auf dem Wasser, dass dich das auch als Mensch vielleicht verändert hat?
Das ist eine gute Frage. Ich würde hoffen, nicht als Mensch verändert, aber es hat mit Sicherheit zu einer Sache geführt, dass ich tatsächlich die Stadt meiden wollte und auch wirklich gemieden habe. Also ich bin aus der Stadt ganz weggezogen. Das war schon nach dem ersten Jahr auf dem Boot, wenn man mal so 6-7 Monate auf so einem Boot verbracht hat, also da fiel es mir wirklich immer schwerer, in die Stadt zurückzukehren, weil das ist wirklich das komplette Gegenteil. Also ein Haus, fester Boden ist ja schon ein Gegenteil, aber die Stadt ist wirklich das absolut konträre Gegenteil. Damit bin ich also immer schwerer klargekommen, und das Boot hat zumindest dahin geführt, dass ich die Stadt also komplett verlassen habe und auch wirklich aufs Land gezogen bin, wenn ich denn in einem kleinen Häuschen hier auf dem Land wohne. Mhm. Aber als Mensch, da müsste ich überlegen. Ich hoffe, das Segeln hat, ich habe immer noch 2 linke Hände, kann ich gut schleifen, kann ich gut lackieren. tue mein Bestes, aber darüber hinaus, ich glaube, das müssen andere beantworten, ob ich mich als Mensch verändert habe. Also erleuchtet bin ich immer noch nicht.
Nee, also Erleuchtung, glaube ich, das dürfte auch tatsächlich bei fast jedem schwierig werden. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich bei mir bestimmte Dinge verändert haben. Mir ist da so eine Situation sehr gegenwärtig und da kommen wir sowieso dann auch, oder können wir eigentlich auch jetzt drüber reden. Wenn man anfängt mit dem Segeln, dann ist es ja so ein bisschen so, dass man immer froh ist, wenn man dann im Hafen fest angelegt hat und alles einigermaßen unfallfrei über die Bühne gegangen ist, weil beim Segeln ist es ja so ein bisschen so wie beim Fliegen auch, Start und Landung sind eigentlich das Schwierigste. Und da macht sich in diesem Kosmos, hat sich dann auch so eine Welt etabliert, die dann im Hafen stattfindet, das sogenannte Hafenkino. Das hast du in deinem Buch an einer Stelle auch beschrieben.
An den Stegen läuft dann großes Hafenkino. So nennen es die Segler, wenn sie selbst schon festgemacht haben, gemütlich mit einem Bier an Bord sitzen und nun genüsslich zuschauen, wie andere Yachten nach ihnen reinkommen. Wie diese im Hafen vor den engen Stegen manövrieren, unter zunehmendem Stress noch ein leeres Plätzchen suchen, wobei sehr bald harsche Kommandos erfolgen. Und plötzlich scheint es um nichts Geringeres mehr zu gehen als um Leben und Tod. Oft wird an Bord der reinkommenden Yachten geschrien. Oft schreien irgendwann die Frauen, die Männer hassen das. Denn dann schreien sie selbst. An Bord aber wird nicht geschrien. Das ist höchst unseemännisch. Kreischen auf einem Segelschiff wirkt extrem unprofessionell und enttarnt jeden Skipper sofort als Freizeitnautiker. Dabei ist der Mann seit Jahrtausenden der Kapitän, der Chef, der Boss. Er hat das Ruder in der Hand, er hat immer alles im Griff. Ich habe schon von Hafenmeistern gehört, die flüchten, wenn sich eine Armada Sommerjacht näherte und sie das Gezeter schon von Weitem hörten. Hafenmeister können unfassbare Geschichten erzählen. Einer hat mir mal erzählt, dass ein Skipper seine Frau dazu zwang, ins Hafenbecken zu springen. Sie musste einen Fender wieder an Land schwimmen, den sie beim Anlegen versehentlich ins Wasser hatte plumpsen lassen. Es war Hochsaison und dies so eine Art Sommerpeinigung. Der gesamte Hafen schaute zu.
Und da war es bei mir so tatsächlich, dass mein damaliger Segellehrer in einer Situation, als er gesehen hat, da kommt ein anderes Boot rein, die haben Schwierigkeiten, der ist aufgesprungen und sofort zum Steg und hat denen dann seine Hilfe angeboten und denen dann auch wirklich geholfen, weil er eben auch gemerkt hat, die brauchen Hilfe. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich tatsächlich sagen. Also so, wo ich dann auch so wirklich gedacht habe, eigentlich ist die Haltung noch viel angenehmer. Also weil du kannst jederzeit beim Segeln in eine Situation kommen, wo du wieder auf Hilfe angewiesen bist. Und dann ist es doch viel angenehmer, wenn Leute dir da eine Hand reichen, als wenn sie sich darüber amüsieren, dass es bei dir schiefläuft. Das wäre so ein Beispiel, wo es mich irgendwie verändert hat.
Ja, also die Hilfsbereitschaft unter Seglern ist generell, denke ich, sehr hoch. Also ich weiß, dass wenn ich mal Probleme mit dem Motor hatte oder es fehlt eine Schraube oder du hast keinen passenden Schraubendreher, ich habe es eigentlich nie erlebt, dass wenn man auf den Steg entlang geht und jemand fragt, habt ihr das Teil oder könnt ihr mal mit anpacken oder hat jemand eine Dichtung? Die meisten denken sofort mit und packen mit an. Das ist eine große Hilfsbereitschaft, aber es gibt tatsächlich auch die anderen Beispiele. Das Hafenkino ist berühmt. Das kennt man, glaube ich, auch von Landszenen. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Segeln zu tun. Man stelle sich eine Eisdiele vor, rappelvoll, und da kommt ein Fahranfänger und nimmt den letzten Parkplatz und alle sitzen da mit ihrem Aperol Spritz und einem Eis in der Hand und gucken vergnüglich zu, wie der junge Fahrer oder die junge Fahrerin nun ein- und ausparkt, und die ist unter Hochstrom, anstatt mal aufzustehen und zu sagen, pass mal auf, ich stelle mich da hin, hast noch 10 cm, fahr mal vor, lenk mal ein. Mhm. Also die Szenen gibt es, glaube ich, überall und natürlich auch beim Segeln. Also da gibt es natürlich ein bisschen Schadenfreude, ein bisschen Hohn. Wenn man selbst sicher im Hafen ist, guckt man den anderen vergnüglich zu, ob sie es denn schaffen, wie sie es schaffen, und schon geht die Fachsimpelei wieder los. Es ist, finde ich, sehr viel sympathischer, aber auch natürlich professioneller, wenn man einfach hingeht und sagt, wie kann ich helfen? Schmeißt die Leinen rüber, da vorne ist noch ein Platz frei. Es machen viele, aber es machen nicht alle. Also es gibt solche und solche.
Ja, das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt, der da auch so ein bisschen, auch so zwei Seiten hat, finde ich, beim Segeln. Was du gerade schon angesprochen hast, diese Fachsimpelei. Einerseits das Bedürfnis, mit anderen tatsächlich über Details dann auch zu diskutieren und zu überlegen, was da die beste Lösung, wie macht man es am besten oder kann man es auch andersrum machen und so. Aber auch da gibt es dann, das kann man dann wunderbar in diesen Segelforen dann zum Beispiel sehen, dann immer wieder Situationen, wo es dann völlig eskaliert und Leute dann eben auch auf ihrer Haltung, auf ihrer Meinung beharren. Und dann geht da ein Religionskrieg los, der sich wirklich gewaschen hat. Also das finde ich tatsächlich auch erstaunlich. Also da offensichtlich macht das, wahrscheinlich ist es so, wie du es bei dem anderen Beispiel auch gesagt hast, das ist nicht nur beim Segeln so. Ich habe nur das Gefühl, dass es beim Segeln so eine höhere Intensität manchmal hat, ne? Also weil es offensichtlich dieses Element Wasser macht auch so ein bisschen was mit mir. Und das finde ich tatsächlich auch ganz spannend an dem, was du geschrieben hast. Du hast ja sehr viel Gedanken gemacht darüber, warum uns das Segeln eigentlich so berührt. Also warum dieses auf dem Wasser sein so faszinierend ist, dass wir da eigentlich gar nicht so hingehören.
Ja, also nochmal zu dieser Fachsimpelei zurück. Ich glaube, die gibt es auch in jedem Bereich, wenn es um Professionen und Berufe geht sowieso, aber besonders im Hobbybereich. Ich denke, in Autoforen wird auch viel gestritten, wie man den Vergaser von dem Modell einstellt, welche Felgen auf den Wagen gehören und so weiter und so fort. Da kommt aber, glaube ich, beim Segeln noch was dazu, um bei diesem ersten Punkt zu bleiben. Und da fällt immer ein bestimmtes Wort und das ist der Knackpunkt. Beim Segeln wird natürlich auch gesagt, oh, der hat seine Seeventile nicht gewartet, der hat sein E-Pirp nicht richtig installiert und. Also es wird unglaublich viel gefachsimpelt und dann tatsächlich auch fast schon drangsaliert und verbal getötet auch irgendwann, weil es kommt dieser Begriff der Seemannschaft. Der hat keine Seemannschaft, Seemannschaft ist das große Wort. Und dahinter steckt natürlich eine Verantwortung und da ist der Unterschied vielleicht zum Gitarre spielen, zum Bowling, zum Autofahren, weil man sich ja doch einer gewissen Gefahr aussetzt. Also man kann nicht eben rechts ranfahren und gerade wenn man Leute mitnimmt, besteht die Gefahr, dass man über Bord geht, dass Sturm aufkommt. Also man begibt sich in eine potenzielle elementare Gefahrensituation. Ja. Wenn man aufs Wasser geht. Und das, glaube ich, ist der Knackpunkt. Also man hat dann eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen und wehe, man verletzt diese oder geht dieser Ernsthaftigkeit nicht nach, dann schlagen die Wogen hoch. Das ist vielleicht ein bisschen anders als beim Autofahren, was natürlich auch gefährlich ist, wahrscheinlich sogar gefährlicher. Aber dieses Elementare, das birgt eben einen gewissen, ja, ich will mal sagen, einen gewissen Zündstoff. Und ich glaube, so entlädt sich das. Und ja, die zweite Frage, welche war die?
Also finde ich erstmal ganz gut, dass du da nochmal drauf zurückgekommen bist und du hast das sehr gut erklärt. Letztendlich, das stimmt, Autofahren ist vermutlich sogar gefährlicher, aber da hat man vermeintlich alles im Griff, weil man ist ja man hat festen Boden unter den Füßen, während beim Segeln zumindest immer potenziell die Gefahr besteht, dass die Elemente und dann wirklich die Elemente sich so tatsächlich gegen einen wenden. Und von daher ist natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit auch wirklich gefordert, ja. Also gerade wenn man dann noch für andere Leute verantwortlich ist. Was ich eben spannend fand in deinen Büchern war, dass du das so schön beschreibst, was dieses auf dem Wassersein mit uns macht und warum das so für uns so spannend ist. Also dass man sozusagen was macht, wofür der Mensch eigentlich gar nicht geschaffen ist.
Ja, da müsste man wahrscheinlich tiefenpsychologische Forschung, Überlegungen anstrengen, um dem auf den Grund zu gehen. Das weiß ich natürlich auch nicht, aber feststeht ja, dass die Menschen gern am Wasser sind, aufs Wasser gucken, sich dann den nächsten Schritt tun, dann eben aufs Wasser begeben. Einige, viele nicht. Also das Wasser macht ja irgendwas mit einem. Die Nähe des Wassers oder ins Wasser zu springen, was das genau ist, weiß ich auch nicht. Auf dem Boot ist einfach das Schöne, dass man nicht nur am Wasser ist, sondern wirklich auf dem Wasser und dann da kommen Geräusche dazu, es gluckert. Man kann es ja hören, die Champagner segeln bei schönem leichten Wind, das Wasser perlt und manchmal spritzt es einem ins Gesicht. Es ist ein fremdes Element, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat und was einem begegnet. Und auch intensiv, manchmal auch sehr lange. Kennt ihr die Beschreibung der großen Segler, Wilfried Erdmann, Montessier, die haben die Farben des Wassers beschrieben, die haben die Wellen beschrieben, die Konturen, die Schraffierungen, also die haben sich wirklich ergangen, natürlich auch, weil sie Monate auf See waren, ja, in der Beschreibung des Wassers, der Sache auf den Grund gegangen, was das Wasser mit einem macht. Boah, das hat, glaube ich, keiner so wirklich geschafft und es ist ja auch sehr unterschiedlich. Versteht, wenn das Wasser tiefer als, sagen wir mal, 2 Meter ist oder 1,80, kann man drin ersaufen. Da, glaube ich, kommt man der Sache auf den Grund. Also es kann sehr schön sein, aber auch sehr gefährlich und es hat so eine Ambivalenz. Vielleicht steckt da der Reiz drin.
Du hast ja jetzt selber mehrere Bücher über Segeln geschrieben. Wenn du jetzt, wenn dich jemand fragt, welche Bücher über Segeln sollte man unbedingt mal auf dem Schirm gehabt haben, da sind natürlich dann deine eigenen Bücher dabei, ist klar. Welche Bücher findest du noch, sollte man unbedingt gelesen haben? Also hast du, würdest du sagen, da gibt es ein paar Bücher, die man nicht verpasst haben darf?
Boah, da gibt es natürlich einige. Also ich überlege mal kurz. Also spontan finde ich sehr gut, ich glaube aus den 60er Jahren ein Buch, das heißt Die Walkabouts. Das habe ich also mit größtem Vergnügen gelesen. Es ist eine Familie, die irgendwo in Zaire gelebt haben, damals Zaire, und die abhauen mussten aufgrund der politischen Umstände mit 2 oder gar 3 Kindern oder gar 4, ich weiß es nicht mehr. Egal, sie haben sich in den Mangroven ein altes Boot besorgt und haben das dann fit gemacht und sind dann mit Kind und Kegel auf dieses ja, rudimentär zusammengebaute Boot gegangen und sind wirklich um Südafrika gesegelt, ich glaube bis nach Brasilien. Also eine ganz tolle Geschichte. Die Walkabouts, ein tolles Stück, ein ganz tolles Buch. Also das hat mich sehr nachhaltig mitgenommen oder habe es sehr gern gelesen, deswegen erinnere ich mich gleich dran. Ja, dann sind da natürlich die absoluten Klassiker oder vielleicht der größte Klassiker der Segelliteratur. Das ist auf Deutsch der verschenkte Sieg. La Longue Route auf Französisch von Bernard Mortissier. Nach wie vor fantastisch zu lesen, völlig verrückt, völlig durchgedreht. Ein Hippie der Meere, ein Philosoph der See, aber ein großartiger Segler, ein Meister der Reduktion. Ganz toll zu lesen, aber auch ein tolles Buch, das heißt Tamata, auch von ihm. Das kam später raus und hat er geschrieben, ich glaube, als er wusste, dass er nicht mehr so lange zu leben hatte. Da war er zurück an Land und hat resümiert. Da ging es um seine ganze Kindheit, viel um die Segelei, aber nicht nur. Also auch ein tolles Buch. Also diese drei fallen mir spontan ein.
Ah ja, super. Den Montessier, den habe ich tatsächlich auch gelesen. Da habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer mitgetan, weil es hat auch so eine Psychokomponente, finde ich, ne? Also seine Gedanken drehen sich dann ja auch oft um sich selbst. Also er bricht ja dann auch dieses Rennen ab, wo es um viel Geld geht, wo er eigentlich, glaube ich, auch in sehr aussichtsreicher Position ist. Und er entscheidet sich dann eigentlich gegen diese ganze Welt des Ruhmes und erstmal für die Einsamkeit und wenn ich mich recht erinnere, dann segelt er doch in die Südsee, oder?
Richtig, er bricht ab, er war auf Siegeskurs und lag, glaube ich, auch schon vorne. Also er hätte ich glaube, es waren 5.000 Pfund, britische Pfund, was eine Menge Geld war damals, also einige 10.000 Euro oder 100.000. Nein, er ist dann abgedreht und ist nach Tahiti gesegelt und das war natürlich auch eine, ja, sag mal, eine manövrierte Gesellschaftskritik. Also es war einfach ein Statement. Und er war einfach gegen die westliche Welt, gegen den Kapitalismus und so weiter und so fort. Auch gegen die Zeitung, die Sunday Times, die das Rennen ausgelobt hatte und auch viel Geld aufgebracht hat. Das fand er alles fürchterlich und hat dann ein wirkliches Statement damit gesetzt. Also hat sich für das Segeln entschieden und für seine für seine Seele, die er retten wollte, wie er sagte. Ja, das ging weit über das Segeln hinaus. Das war, er wollte ja auch damit wirklich ein politisches Statement machen und war, glaube ich, trotzdem ein verschrobener Typ, aber segeln konnte er. Das konnte er so wirklich.
Das stimmt auf jeden Fall. Deine nächsten Pläne? Also was planst du jetzt irgendwie so in der nächsten Zeit?
Ja, nach knapp 2 Wochen Schleifen und Lackieren eines alten Holzbootes ist das Boot jetzt am, was haben wir heute, der 3. oder 2. April im Wasser.
Ja.
Und mal gucken, was kommt. Also ich spiele durchaus mit dem Gedanken, das Boot zu verkaufen. Das wäre das 8. Jahr. Das ist auch was ganz Besonderes im Leben des Segelns. Wenn man dann ein eigenes Boot hat, wenn man es kauft, ist es etwas ganz Besonderes. Und wenn man es verkauft, auch etwas ganz Besonderes, dramatisches.
Hast du Angst vor dem Phantomschmerz, der dann vielleicht entsteht?
Ja, da ist man schon traurig, und aber man überlegt sich das natürlich, denke ich, wie mit allen Entscheidungen, und kommt man zum Punkt, wenn es passiert, passiert ist. Mhm. Aber dann ist da natürlich der Horizont neuer Pläne, und dann würde ich nach einem anderen Boot suchen, in einem anderen Revier, wie ich es damals in Schottland gemacht habe. Mhm. Und das birgt natürlich große Reize. Ich habe selten etwas Schöneres erlebt, als nach einem neuen Boot zu gucken, was vielleicht auch woanders liegt, und damit ein anderes Revier zu entdecken. Mhm. Ist also sehr, 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 sehr spannend, finde ich jedenfalls. Und am Ende mögen es die Götter entscheiden, ob es passiert, wie es passiert, wie es dann weitergeht. Aber da könnte etwas passieren, ja.
Du bist ein sehr bedächtiger Mensch, also der immer alle Dinge abwägt und nichts verteufelt. Das finde ich sehr gut, das macht dich sehr sympathisch. Marc Bielefeld, Autor, Schriftsteller im Podcast Die Botschaft. Großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Klasse, Micha. Tschüss.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt...
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.